Jetzt freue ich mich, dass Sie diese Tage sich Zeit genommen haben, denn Mission ist das Aufregendste, was es in unserer Welt gibt. Was sind denn die anderen Dinge, die in der Zeitung stehen, demgegenüber, wenn Gott sein Reich baut in unseren Tagen? Ich habe das vorhin gedacht, wie ich einen Blick in die Zeitung hineingeworfen habe, Monrovia, dieses schreckliche Elend in Liberia. Und da hat Gott seine Kinder jetzt. Was denken Sie, wie Liebe aktiv ist, wie der Geist Gottes Menschen in diesem Chaos leitet? Und wie der Herr angebetet wird in allen Katastrophenplätzen, sind die heilenden Kräfte Jesu gegenwärtig. Durch seine Kinder. Bis hin zu den Gefängnissen und Straflagern, wo sie sich aufhalten. Freue mich, kenne manche von Ihnen, das ist schön, auch durch die Arbeit verbunden. Wissen Sie, das mit dem Ruhestand ist so eine Sache, man kann Finanzbeamte pensionieren und Eisenbahnzugleiter und so weiter. Aber Missionsboten Gottes kann man nicht pensionieren. Ich habe mein Geld verdient, indem ich 40 Jahre redlich Pfarrer war. Und davon war ich 23 Jahre nebenher, habe ich 3 große Missionswerke geleitet. Das ist schön, wir haben über 200 Missionare draußen. Dann wissen Sie, welch ein Missionsdirektorat das ist. Allein bei Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte und noch den Kurzzeitdienst Coworkers International. Und das wird auch noch einige Jahre andauern, dass ich hier der Leiter dieser Werke bin in Stuttgart. Und wir haben eine sehr gute Mitarbeit. Das macht viel, viel Freude. Aber ich bin froh, dass die Gemeindearbeit jetzt auf der Seite sein darf, nach 40 Jahren Pfarrerstätigkeit, und ich mich ganz auf die Mission stürzen kann, mit der ganzen Kraft ungebremst. Jetzt haben wir hier diesen Abschnitt im Epheserbrief, wo Paulus von seinem Amt der Mission unter den Nationen oder unter den Heidenvölkern spricht. Sind ja viele Christen, die haben für Mission nichts übrig, kennen solche Leute. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man sich nicht blockieren lässt durch manche Leute, denen der Bau von Häusern wichtiger ist oder die Liturgie in den Gottesdiensten und die Formen, sondern dass die Truppe, denen das auf den Nägeln brennt, dass von Jesus das Evangelium allen Menschen gebracht werden muss, dass die sich zusammenschließen zu einer Truppe. Über Jahrhunderte hinweg war das ja an der Christenheit ganz schlimm, dass überhaupt keine Mission gemacht wurde. Selbst in der katholischen Kirche waren es dann die Orden, die haben das entdeckt und haben dann die Freunde der Mission gesammelt. Bei uns war es dann im Pietismus, waren es die Missionsgesellschaften, die gegründet wurden. Interessanterweise auch in den Freikirchen war das nötig. Weil etwa in der Baptistenkirche, als William Carey seine Gedanken hatte, man muss Missionsboten hinausschicken, hat der Leiter damals gesagt, Sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast, der hatte für Mission gar nichts übrig. Also noch einmal, das sind immer Leute, denen das Herz brennt, weil sie selbst erlebt haben, wie das Evangelium sie befreit hat, die darauf brennen, anderen von Jesus weiterzusagen. Die können nachts nicht schlafen, weil sie unruhig sind und sagen, ich muss alles, was Gott mir an Mitteln gibt, in dieses wichtige Werk hineinstecken. Und es wird einmal aus der Ewigkeit betrachtet eine wunderbare Sache sein, wenn wir all die treffen, die durch die Dienste, die wir gefordert haben, das Heil in Jesus gefunden haben, gerettet wurden und hinzugetan wurden zu der Zahl derer, die gerettet sind. In vielen Gemeinden ist Mission nicht so auf der Tagesordnung, da leiden viele drunter. Überhaupt haben wir in den Gemeinden, aus denen wir kommen, manche Nöte. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber das ist ja immer ein Problem mit den Gemeinden, aus denen wir kommen, dass da oft auch Spannungen sind, dass das auch träge Gemeinden sind und schwierige Gemeinden. Und darüber vergessen wir immer ein wenig, hinter dieser äußeren irdischen Gestalt einer Gemeinde das Wunder der Gottesgemeinde zu sehen. Und wir müssen immer diesen Blick haben. Was ist das für eine Sache? Wir kommen heute Abend zusammen und erleben Jesus-Gemeinde. Gemeinde der Heiligen. Und ich hätte Sie gerne mitgenommen zu solchen Begegnungen. Das war für mich in meinem Pfarrdienst, ich habe es nur dann in der Urlaubszeit machen können und Zeit, die man sich so abgeknapst hat, wie viele von ihnen, wie man hinter den eisernen Vorhang gegangen ist und dann nach Rumänien ging und irgendwo in einem Hinterhof. Es waren verschrobene Christen, natürlich, wenn sie zu meiner Frau gesagt haben, liebe Schwester, ziehen Sie ein Kopftuch auf. Bei uns ist das so üblich. Ja, fast, jetzt hört es aber alles auf, wenn ihr so gesetzlich seid. Und wenn man drin war, ging das Herz auf, Schwestern und Brüder. Glieder am Leib Christi. Wunderbar. Gemeinschaft mit Gläubigen. Und wenn man dann die treuen, mutigen Leute kennengelernt hat, die da Bibeln versteckt haben, die es zu denen gebracht haben, die seit Monaten darauf gewartet haben. Erinnere mich, wie ich in China einmal die Gelegenheit hatte, bei Wang Ming Tao hat mich ein Chinese dorthin gebracht nach Shanghai. Der Mann, der 23 Jahre an der großen Bekenner im Straflager war, über 90-jährig alt, in seiner Wohnung von zwei Zimmern hat er über 120 Leute Hausgemeinde gehabt. Das heißt, alles voll auf dem Boden. 3 Stunden lang hat er geredet, ich konnte nichts verstehen, aber habe was gefühlt vom Geheimnis des Leibes Christi. Also, ich hoffe, dass Sie das entdecken immer wieder und dann über manche irdischen Schwächen hinwegsehen können, der Organisationen, der Mängel, und sich dran freuen können. Noch ein Bild. Gemeinde Jesu. Vor vielen Jahren hatten wir einige Mitarbeiter am Pinatubo-Vulkan in den Philippinen. Da waren diese Boat People, die sind damals Laoten und Vietnamesen über das Meer geflohen in so Nussschalen und die wurden dann aufgefischt und die hat man in riesigen Flüchtlingslagern gesammelt, dort am Pinatubo. Da brach nachher dieser Vulkan aus und hat alles mit seiner Asche bedeckt. Es war eigentlich ein großes Elend, ich glaube so Lager mit 15.000 Menschen jeweils und furchtbare Lebensschicksale, was die erzählt haben, was die mitgemacht haben, gerade im Tod nochmal entronnen von der kommunistischen Diktatur. Und dann saßen wir dort im Gottesdienst, im laotischen Gottesdienst, kein Wort verstanden, das braucht man gar nicht, Gemeinde Jesu. Was ist das, Volk Gottes? Der Michael Griffiths, der große Missionsleiter der alten China-Inland-Mission, der hat ja einmal ein Buch geschrieben über den Epheserbrief und da hat er das Bild gebraucht vom Aschenbrödel und sagt, das ist mit der Gemeinde Gottes so, die ist wie dein Märchen, diese Prinzessin verkannt, die da im Dreck sitzt und man sieht oft gar nicht das große Geheimnis, das dahinter steht, das Wunder der Gemeinde. Und das haben Sie ja jetzt schon in den ersten Bibelarbeiten entdeckt. Der Epheserbrief zeigt uns das große Geheimnis der Gemeinde Gottes, der Herrlichkeit Jesu, die über seinen Leuten liegt. Und heute haben wir diesen Abschnitt, wo es darum geht, dass die Heiden, die Nationen mit zum Leib gehören. Paulus fängt da an, im alten Luthertext fängt das im Vers 3, im ersten Vers an, mit der halben, Sie haben alle sicher modernere Übersetzung, bei mir steht jetzt im neuen Luther, deshalb, und im Elberfelder hieß es das erste Wort,
deswegen.
Deswegen, und wenn Sie aufpassen, das Wort kommt noch einmal vor in Vers 14. Dafür nur der halben. Also, ich habe den Eindruck, der Paulus macht nämlich da erst seinen Gedankengang weiter und die Verse 1 bis 14 hat er eingeschoben. Er wollte das eigentlich weitermachen nach Kapitel 2, Vers 22, geht der Gedankengang erst weiter, ich beuge meine Knie, aber sagt, halt mal, ich muss euch noch was erklären über mein Amt. Und da ist er so stolz drauf, war nicht stolz auf seine Gaben, er war stolz auf sein Amt, das Evangelium weiterzusagen. Wissen Sie, Mission ist nicht Spenden sammeln, Mission ist nicht irgendwelche Blätter austragen, sondern Mission ist, anderen Menschen von der Herrlichkeit von Jesus Christus weiterzusagen. Wir können nicht überall tun, aber wir wollen dahinter stehen und es an unserem Platz tun, wo wir leben. Man ist ja nicht bloß im Ausland als Missionar, sondern wir sind ja Leute, denen es hier auf den Nägeln brennt, was wird aus unseren Nachbarn, was wird aus unseren Familienangehörigen. Das schönste Amt, ich darf von Jesus weitersagen. Ich bin berufen, ein Bote von Jesus zu sein. Paulus sagt ja einmal, ich muss es tun, ist gar nicht mein Belieben gestellt. Und das ist der Grund bei den Missionsfreunden. in diesen Tagen erleben wir immer wieder bei den bibeltreuen Christen, dass ja auch oft das Wort auftaucht von der humanitären Mission. Ich finde das eine ganz große Not. Ich kann nur sagen, da möchte ich nicht dabei sein. Humanitär ist in unserer Welt was Schönes. Wir freuen uns, dass es ein Rotes Kreuz gibt und wir achten, dass es ein technisches Hilfswerk gibt. Und es gibt viele Organisationen, da unten ist die Klinik, da tun die Schwestern ihren Dienst. Aber wir Christen haben eine Verpflichtung, wo wir helfen, gleichzeitig auch das Evangelium weiterzusagen. Da gibt es nicht bloß humanitär, sondern das ist immer gefüllt mit dem Evangelium. Und Sie erinnern sich, dass der erste Sozialarbeiter und Diakon in der Urchristengemeinde, Stephanus, so machtvoll von Jesus redete, auch wenn er Suppen verteilte und Kleiderhilfen gab und um die Kranken sich gekümmert hat, dass er gesteinigt wurde wegen seines Jesuszeugnisses, gerade in der diakonischen Sozialarbeit. Damit wollen wir die anderen nicht abwerten. Aber wir können von diesem Amt nicht lassen, weil dieses Amt für uns mit dazugehört, von Jesus Christus zu reden, Zeugnis zu geben von ihm. Und er sagt, stoßt euch bitte nicht an mir. Warum war das ein Anstoß? Weil der Paulus im Gefängnis saß. Es muss ja für die Gemeindeglieder ein Schock gewesen sein, sagt er. Paulus redet von der Macht. Jesus Christus ist stark und sitzt zu Rechten des Vaters. Und sein wichtigster Missionar sitzt in Ketten. Und er sagt, geniert euch nicht dran. In der Mission geht's immer so, dass wir nach dem Urteil der Welt ohnmächtig und schwach sind. Vielleicht ist die Herz manchmal voll und sie wollten das irgendwelchen Leuten erzählen, was Jesus Großes tut. Sie dürfen wissen, Ungläubige können das gar nicht verstehen, die großen Geschehnisse der Mission. Die lässt das kalt. Und Mission sieht immer armselig aus. Und da spotten viele drüber. Und die haben auch über Missionare oft kein gutes Wort. Und dann reden sie und erzählen irgendwelche Lügengeschichten, was die Mission angeblich für schlimme Dinge gemacht hätte. Stimmt alles nicht. Mission hat nie Zwang angewandt. Mission hat nie Menschen genötigt. Ich habe viele später immer wieder gefragt, nennen Sie mir ein Beispiel, wo mit ungeistlichen Mitteln das Evangelium verkündigt worden wurde. Dass man gesagt hat, du kriegst nur das Evangelium, wenn du... Du kriegst nur Reis oder Brot, wenn du dich taufen lässt. Oder so. Niemand konnte mir irgendeine Stelle nennen. Es wurden alle Lügenmärchen erzählt. Aber der Paulus war auch gefangen. Warum war er denn gefangen? Hat er irgendwas ungeschickt gemacht? Hat er jemanden beleidigt von den Regierenden? Nein, ganz einfach. Wegen des Christuszeugnisses. Und am Christuszeugnis der Mission bricht sich der Widerstand. Mission für Jesus, Heidenmission oder Weltmission, hat ein ganz klares Christuszeugnis. Wir haben der Welt nicht eine bessere Kultur zu bringen. Wir können auch nicht der Welt versprechen, dass wir die Ungerechtigkeit aufheben. Heute ist auch das Wort immer im Gang, wo man sagt, wir können die Welt verändern. Ach, so Quatsch. Was können wir denn verändern? Wer kann denn die Welt verändern? Wenn Sie schwierige Kinder haben, werden Sie merken, Sie können mal Ihre eigenen Kinder verändern. Und oft können Sie ja nicht mal Ihr eigenes Herz verändern, Ihr böses Herz oder Ihre schlimmen Angewohnheiten. Wir können so wenig verändern. Aber was wir können Boten von Jesus Christus sein. Und das war das Amt des Paulus. Und wie hat es in der Synagoge gefunkt? Und wie kam der Widerstand, wenn Paulus angefangen hat, aus der Schrift Jesus zu zeigen, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dann gab es Sturm. Da haben sie ihn rausgetrieben, haben gesagt, wir wollen nichts mehr davon hören. Die Empörung in der Welt geht am Jesuszeugnis los. Ist doch klar. Man kann nicht missionieren, indem man die Botschaft versteckt und sagt, ich schleiche mich mal so ganz vorsichtig an und irgendwann rede ich mal noch über Gott. Wissen Sie, Mission kann nicht irgendwo bloß von Gott reden. Das ist keine Botschaft. Wir müssen sagen, in Jesus Christus ist Gott offenbar geworden. Und die Vatergüte Gottes ist da und es gibt ein Gericht. Jesus Christus hält Gericht, Missionspredigt redet vom Gericht, da empört sich viel Widerstand. Ich habe am letzten Sonntag in St. Georgen gepredigt und habe in der Predigt gesagt, es kann sein, Sie gehen heute Abend friedlich ins Bett und wachen morgen in der Hölle auf. Hat einer nachher mir angerufen und sagt, das war schon ein Hammer und das hat ziemliche Unruhe gegeben. Das ist doch ein wahrer biblischer Tatbestand. Also, wenn wir Mission machen, wollen wir klar die Dinge beim Namen nennen. Wir wollen das Evangelium verkünden, unverkürzt. Und der Paulus ist nur wegen seines Zeugnisses von Jesus, dem verheißenen Messias, ins Gefängnis gekommen. War der Widerstand da? Bei Muslimen heute können sie viel reden, können sie Dialog machen und können sie auch miteinander, das machen ja manche schon. Wir haben in Stuttgart einen Prälaten, der hat zu seiner Amtseinführung als Zeugen, da gibt es ja immer einen, so einen Zeuge, einen muslimischen Mullah nehmen wollen. So weit sind wir schon in der Kirche. Furchtbar, wo weit wir da sind. Aber nur, wenn ich das Evangelium verschweige. Wenn ich das Evangelium verschweige. Und wo das Evangelium laut wird, das kennen Sie ja aus Ihren Gemeinden, dann gibt es auf einmal Unruhe. Kann man das denn so sagen? Allein Jesus. Ja, natürlich. Das muss man sagen. Es ist in keinem anderen das Heil. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sonst nichts. Und das ist die Aufgabe der Mission. Darum hat ja die Mission auch in ihren Berichten einen ganz wichtigen Dienst in unseren Heimatgemeinden. Dass sie da unsere verschlafenen Christen aufstöbert. Und ich sage immer wieder den Missionaren, erzähl das doch ein bisschen, wie das bei euch einen geistlichen Kampf gibt. Das ist so wichtig für euch zu Hause, dass man sich entscheiden muss und dass man klar Stellung beziehen muss. Also deswegen war Paulus ein Gefangener und er sagt, geniert euch doch bitte nicht an meinem Amt. Vers 13, das haben wir nicht mehr gelesen, da sagt, ich bitte euch, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Wir müssen immer wieder sagen, die Wundmale der Missionsboten sind die Ehre der Gemeinde Jesu. Wir wissen noch, wie in Russland so viele in Haft waren. Ich habe gerade einen Brief bekommen mit Namen von Boten, die im hinduistischen Königreich Nepal jetzt im Gefängnis sind, weil sie unerschrocken von Jesus weitergesagt haben, dass es in diesem Land noch verboten, Missionen zu treiben, obwohl die Gemeinde so stark wächst. Und wir denken an die vielen unbekannten Jesusboten, die heute in Islamländern im Gefängnis sind. Vielleicht können wir morgen Abend noch was erzählen. Sie haben es gestern gehört von Indonesien, von diesen schrecklichen Massakern und diesen vielen, die ihr Haus verloren haben, jetzt in den letzten 3 Jahren allein wegen ihrer Zugehörigkeit zu Jesus. Und das ist eine Ehre der Gemeinde. Und es ist für uns Jesus-Leute so, dass wir gar nie erwarten dürfen, dass man von uns gut schreibt in der Zeitung. Es geht gar nicht. Weil die Leute sich ärgern und sagen, das sind die radikalen Fundamentalisten, die da so unverbesserliche Leute sind und die liberalen Theologen hacken drauf rum und sagen, ach was, die sind auch so verbohrt, die glauben noch in der Bibel jedes Wort. Die Wundmale sind die Ehre der Gemeinde, sagt der Paulus. Und die Ketten, auf die war er stolz, die trage ich, weil ich in der Nachfolge von Jesus stehe. Und die Mission war immer ganz schwach. War immer unbedeutend, sah immer ganz mickrig aus. Und dann hat Gott was Großes draus gemacht. Was Gewaltiges. Es waren schwache Leute. Es war für unsere Missionare immer schwer, wenn sie nach vielen Jahren wieder nach Hause kommen. Die meisten Freunde kennen sie nicht mehr. Sie finden kaum mehr Anschluss. Und hier sind sie plötzlich wie fehl am Platze. Nach 20, 30 Jahren. Das ist ein großes Opfer. Nehmen Sie sich auch der Missionarsfamilien an, auch wenn Sie draußen sind mit Briefen, weil das ist schwer, was hier erlitten wird, wenn man seine Heimat und seine Beziehungen aufgibt. Ich bin der Gefangene von Christus Jesus für euch Heiden, sagt er im ersten Vers. Und dieses Amt ist mir von Gott gegeben, das ist seine Gnade weiterzugeben. es ist auch ein Vorrecht, das Evangelium weiterzugeben. Vers 8, wenn Sie eine Bibel dabei haben, gucken Sie es mal an. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Ich muss das weiter tun. Das ist ein ganz wunderbarer Dienst. Und da war in Ulm an der Donau, ein Ulmer, war eine Frau, sie ist jetzt über 80 Jahre alt, die spricht in der Fußgängerzone einen jungen Mann an, weil sie merkt, das ist ein Ausländer. Und das war ein Bulgare, der Medizin studiert hat. Und sie lädt diesen fremden Ausländer zu sich in die Wohnung ein. Frau, die für Jesus brennt. Detschko Svilinov. Ist heute ein ganz berühmter Anatomieprofessor in Bulgarien. Ein Mann, der beim Präsidenten von Bulgarien überall Zugang hat, im Parlament öffentlich sprechen darf. Ein Mann, der eine Leidenschaft hat, in Bulgarien die Bibel zu verbreiten. Hunderttausende von Bibeln verbreitet. Im Moment druckt er ein großes Lehrbuch für die Schulen. In allen Schulen, die Bibel ist eingeführt. Einer ist zu Jesus gekommen, weil eine Frau in Ulm auf der Straße gemerkt hat, der braucht was. Ich möchte Sie bitten, Missionsdienst ist nie was von großen Kampagnen. Wir meinen auch immer Evangelisation. Das ist irgendwo ein großer Redner, macht er was. 9/10 derer, die zu Jesus kommen, kommen durch den schlichten Dienst persönlichen Einzel, auch draußen zum Glauben, nicht durch irgendwelche Versammlungen, das ist immer Einzelarbeit, Handverlesen. Und das ist lang, braucht das, weil es nicht unser Können ist, sondern Wirken des Heiligen Geistes. Und da ist viel Gebet nötig. Es ist gerade die neue Biografie von Friedrich Hensler erschienen, vom Verleger. Variationen in Dur und Moll, wunderbares Buch, erzählt er viel aus seinem Leben. Hat mich interessiert, er kommt aus einem christlichen Haus, aber wie hat er die Entscheidung für Jesus gefällt? Da war in Stuttgart ein Mann, den habe ich nie auch nur eine Andacht halten gehört, ein Chemiker namens Dr. Alfred Zechnal. Der hat ganz viel in der Jugendarbeit bewirkt, das wissen die alten Stuttgarter. Ein ganz treuer Christ. Und dieser Alfred Zechnal hat den damals nach dem Krieg im Opel P4, wenn Sie noch wissen, was für ein altes Fahrzeug, hat er mitgenommen und hat dem Friedrich Hensler gesagt, wie stehst du zu Jesus? Und Friedrich Hensler schreibt in seinem Buch, das war's. Da habe ich es festgemacht. Ein verschwiegener Mann. Seien Sie im Missionsdienst tätig. Nicht, dass wir was hören über irgendwelche fremden Länder. Das Herrlichste, ich darf die Gnade von Jesus weitergeben. Das ist der wunderbare Dienst. Wo Sie das in Ihrer Umgebung tun. Das hat ja Gott so konstruiert, dass er uns in ganz verschiedene Plätze gestellt hat, wo lauter ungläubige Leute sind, dass wir dort ein Zeuge sind. Es geht nicht bloß mit dem Lebenswandel. Ich muss auch den Mund aufmachen, aber in einer ganz vorsichtigen Weise, dass ich niemand erdrücke, aber in einer klaren und eindeutigen Weise Jesus bezeugen. Können Sie noch ein bisschen zuhören? Oder schlage ich Sie mit Beispiel auf, vielleicht haftet es dann irgendwo. Wir hatten gerade unsere Missionskonferenz in Stuttgart am Himmelfahrtstag. Und da hatten wir nur für ein kurzes Wort den Bruder Mesut geholt aus Izmir. Das ist der evangelische Pastor von Izmir. War ein Moslem. Wie ist der zu Jesus gekommen? Im CVJM von Nagold. Haben sie ihn mitgenommen, da hat er Jesus erkannt. Der hat gesagt, ihr wisst gar nicht, wie die Moslems offen sind. Und zwar nur von Jesus erzählen. Nie über Religion streiten, hat gar keinen Wert. Da sagt man nur böse Dinge. Erzähl, was du mit Jesus erlebst, sagt er. Erzähl's doch, wie du Frieden in Jesus hast, was deine Hoffnung ist, wenn du stirbst, wie du beten kannst, wie Jesus deine Schuld vergibt. Kann sich ein Muslim überhaupt nicht vorstellen. Ich sage, aber die Muslime reagieren doch so heftig, wenn wir ihnen von Jesus sagen. Ich sage, ja, gerade, das ist die äußere Form. Aber das Herz sehnt sich danach. So war es doch bei mir auch. Ein junger Pastor in einer 2-Millionen-Stadt. Ganz wenige Bibelchristen gibt es dort. weil da ein paar Leute wach waren und diesen Dienst getan haben. Das meint der Paulus. Ein Amt der Gnade ist mir gegeben, das Evangelium weiterzugeben. Also stoßen Sie sich nie an den negativen Dingen, die über Mission verbreitet werden. Als ich früher tätig war bei Licht im Osten, auch so im Ehrenamt als Vorsitzender, und da wir die Bibeln geschmuggelt haben nach Russland, ach, da haben wir das immer hören müssen, ihr macht nur kalten Krieg und ihr redet gegen die Kommunisten schlecht. Also wir reden nicht über den Kommunismus, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir nehmen uns der Bedrängten. Ah, es gibt gar keine Verfolgten in Russland und so. Das war überhaupt nicht möglich, da gab es noch kein Idea. Und dann wurde es einfach totgeschwiegen, dass es Inhaftierte gibt. Sie müssen immer daran denken, dass die Welt und auch viele Christen gar nicht davon viel wissen wollen. Die wissen auch nicht, wie schwer es Christen haben in der Islamwelt. Das wird auch geleugnet. Die sagen, das ist nur tolerant und man kann doch mit allen im Frieden leben. Da müssen wir genau hinhören und die Leiden unserer Schwestern und Brüder mittragen. Des Christen Ruhm besteht nicht darin, dass die Welt hoch von ihnen hält, sondern übel mit ihnen umgeht, sagt Luther. Und wenn man so betrachtet, ist Mission eigentlich immer ein hoffnungsloses Unternehmen gewesen. Es ist die höchste Ehre, an diesem Dienst mitzuarbeiten, denn was geschieht da? Jetzt sagt der Paulus, ich habe dieses Amt, die Gnade von Jesus Christus zu verkünden. Und ich gehe noch auf die Verse dahinterliegen, Vers 10. In diesem Dienst erlebt man was ganz Tolles, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel gegenüber durch die Gemeinde. Was sind die Mächte und Gewalten? So Teufel mit all den dunklen Mächten. Und da sind ein paar kleine Missionsboten und die jagen dem Teufel die Beute ab. Nur durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Liebe und durch Gewaltlosigkeit. Und da wird an den Mächten und Gewalten, die ja diese Welt im Griff haben, total, die bösen Mächte, die werden entmachtet durch den Dienst der Mission. Ich möchte nicht viel über die dunkle Dämonenwelt reden, das ist nicht unser Auftrag als Christen. Wir wissen, dass sie besiegt ist. Aber das ist ja immer so aufregend bei den Missionsberichten, wenn die das erzählen, wie manchmal die Macht der Finsternis massiv entgegenschlägt und wie dann Christus, das schlichte Christuszeugnis, größer ist. Wie die Leute an ihren Dämonen und Aberglauben hängen und dann plötzlich brechen sie damit, wenn sie durchdringen. Und plötzlich können all die dunklen Mächte nichts mehr ausrichten. Das ist ein ganz schwerer Schritt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die dunklen Mächte prägen das. Paulus spricht hier von den Mächten und Gewalten im Himmel und die Gemeinde entthront die. Die Gemeinde ist eine Schar von denen, die frei geworden sind. Aber in der Gemeinde ist es auch schön, ich denke jetzt an eine Gemeinschaft im Siegerland, die ich da kennenlernte. An dem Ort ist spannungsvoll, der Leiter der Gemeinschaft, der konnte nicht mehr in den Gottesdienst gehen, weil er sagt, im Gottesdienst wird immer Christus gelästert und so weiter und Christus nicht als Gottessohn bekannt. Schlichte Gemeinschaft, aber echtes Leben. Und das ist toll, eine ganze Reihe Drogensüchtiger haben sich da bekehrt. Rauschgiftsüchtige, in einer ganz normalen Gemeinschaft, ganz in der Nähe von Siegen. Was, weil da die Leute das Evangelium mit den verlorensten Menschen ihrer Umgebung geteilt haben. Und plötzlich hat Jesus das Wort an ihnen bekräftigt. Das ist im Missionsdienst so toll, dass die ganzen Mächte entthront sind. Kann niemand sonst die Rauschgiftsüchtigen befreien. Wir erleben ja, wie in unserer Drogentherapie, nur der Rat gegeben wird, gebt ihnen das künstliche Drogen, Methadon. Da bleiben sie lebenlang dran hängen. Und da ist es schlichten Christen die Vollmacht geschenkt, dass die Mächte und Gewalten keinen Einfluss mehr haben. Weil Jesus stärker ist und überwindet. Der große Dienst ist Weitersagen von Jesus. Das ist im Missionsdienst so wichtig. Und jetzt spricht der Paulus noch etwas über den Heilsplan Gottes. Darin könnt ihr merken, wie der Heilsplan Gottes Da ist nämlich Vers 6, dass die Heiden Miterben sind und Nationen Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das bleibt ganz dunkel und schwer, dass Christen sich dieses Übel auch noch zulegen. Kaum haben sie selber das Heil empfangen, sagen sie, es genügt jetzt, wir haben ja das Heil da. Und sie bekümmern sich nicht darum, dass es die anderen Menschen auch noch bekommen. Ich habe es in Gemeindeversammlungen erlebt, dass mal eine Frau ganz leidenschaftlich wurde und sagte, treue Frau aus der Gemeinde, und sagte, also Muslime muss man nicht bekehren, die sollen auf ihre Weise an Gott glauben. Die Leute bewegt das gar nicht. Wir haben das Evangelium bekommen, unsere Vorväter einst in der alten Germanenwelt, die hatten Heidentum und Aberglauben. Und was hat das für Deutschland eine Befreiung gegeben in der Kultur, in der Entwicklung durch das Evangelium, die Kunst und die Musik und die Baukunst und Wissenschaften, alles hat sich entwickeln können. Und wir wollen die Leute im Aberglauben lassen. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Und Paulus sagt, in der Ökonomie Gottes, in seiner Geschäftspraxis, war das ganz wichtig, dass durch die Christen das Evangelium zu den Nationen getragen wird. Und in 2000 Jahren haben das die Christen nicht fertiggebracht, dass alle Völker das Evangelium hören können. Wir hätten das Geld dazu, wir hätten die technischen Möglichkeiten, es wäre gar nicht so schwierig, dass wenigstens alle Leute eine freie Entscheidung haben, was sie wählen sollen. Und wir haben sie fertiggebracht. Aber ich freue mich, dass Sie da mitmachen. Es sind immer diese kleinen Kreise, die es tragen. Und darauf liegt die ganz besondere Verheißung Gottes. Jetzt müssen Sie das einmal noch einmal sich vergegenwärtigen, wie das in der Missionsgeschichte war. Als der August Hermann Franke den Ziegenbalg nach Indien schickte, hat er es noch im Frack rausgegangen. Und die waren doch gar nicht tropentauglich und sind da hinaus und die wussten gar nicht, wie man in einer indischen Welt von Jesus redet. Und Gott hat von Anfang an diesen Dienst gesegnet. Als endlich, das weiß ja der Bruder Hagen, erzählt davon, wie in Äthiopien die Türen aufgingen. 1930, 1931, nach Jahrhunderten hat man ja versucht, da reinzukommen. Und dann hat Gott das so begleitet, das ist eine Geschichte für sich, wunderbare Weise, weil Gott dies will. Keine Aktion steht so unterm Ja Gottes. Was will Gott? Er will immer, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum hat Mission immer diese göttliche Unterstützung. Es kann sein, dass es lange braucht, bis man Frucht sieht. Ja, das ist oft gut für uns. Wir wären ja so stolz und würden uns als Macher fühlen. Aber dass es nicht vergeblich ist, der geringste Dienst, der hier getan wird. Mission hat eine ganz große Verheißung. Und das kennen Sie auch aus der Mission, die man bei uns tut. Wenn einer anfängt mit Hausbesuchen oder bei Kranken besuchen oder in der Nachbarschaft Jesus bezeugt oder Kinder sammelt, Gastarbeiterkinder oder Ausländerkinder und denen von Jesus erzählt. Kein Unternehmen trägt so viel Verheißung. Viele andere Aktionen der Gemeinde haben überhaupt keine Verheißung. Die sind nach ein paar Jahren wieder verrauscht und abgestorben. Mission lebt und hat die Verheißung Gottes. Weil das Gott in seiner Geschäftsordnung will, das ist seine Planung, seine Ökonomie. Das hat er vor, dass die Völker vom Evangelium von Jesus hören. Die mannigfaltige Weisheit Gottes heißt es jetzt im Vers 10. Und zwar, alle sind berufen. Ich möchte Sie nicht verwirren durch viele Beispiele, aber ich will es bei Ihnen anreißen, weil ich denke, Sie wissen doch viel. Sie kennen doch die Schwester Gertrud von Südosteuropa-Mission, nicht? Tolles Original. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zumut wird mit den Zigeunern. Sagt, oh, die stinken und abergläubisch und was alles unheimlich. Da muss ich mein Geldbeutel in der Hand halten, nicht, dass er nachher weg ist und so. Die Schwester Gertrud mit ihrer Liebe ging hin und es bildete sich eine Zigeunergemeinde. Und wie? Ja, warum sind die anderen nicht gegangen? Weil sie Vorurteile hatten. In der Zeit, wo ich noch bei Licht im Osten war, habe ich viel mit unseren russischen Aussiedlern gesprochen und gesagt, was macht ihr eigentlich für die asiatischen Völker? Ihr lebt da in Duschanbe, in Kasachstan und um euch rum leben alle die Kasachen. und es gibt keinen gläubigen Kasachen. Sagt ihr denen das Evangelium? Und dann hat einer dieser Russlanddeutschen so originell gesagt, nö, also ich bin ja gern Missionar, aber nicht bei Kasachen, die stinken so. Und kaum war der eiserne Vorhang gefallen, hat Gott plötzlich das einigen aufs Herz gelegt. Und das ist ja gegangen, wie wenn man Dominosteine umkippt. Ich traf einmal einen Prediger, der mich besuchte und sagte, ich habe gehört, es gibt jetzt eine Kirgisengemeinschaft. Nein, wir haben schon drei. Das hat sich verdoppelt und vervielfacht gleich. Das sind immer noch kleine Zahlen. Wissen Sie, es ist immer der, der den Mut hat und sagt, jawohl, ich wage das. Vielleicht haben Sie Türken in Ihrer Nähe. Probieren Sie mal das, was der Pfarrer Mesut sagt von Izmir. Ich will ihm bloß von Jesus sagen und eines Tages schenke ich ihm ein neues Testament. Mehr mache ich gar nicht. Und dann lasse ich den Heiligen Geist das Werk tun. Auf einmal erleben Sie das, wie wir einfach nur einen Bogen rumgemacht haben. Und das, was der Paulus sagt, ist so wichtig, wie Mission getrieben wird, dass im Heilsplan Gottes mit drin ist. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Jesus. Und das kann doch Religion nicht stillen. Ich erzähle das immer gerne, ein Beispiel der Hindus, wo wir sagen, warum soll man den Hindus missionieren? Ich war mal bei Brot für die Welt und habe da so einen Inder dabei gehabt, der da in den Slums so großes Sozialdienst tut. Und da ist ein großer Fachmann in Brot für die Welt, Abteilungsleiter. Sonst lasse ich den Namen der Organisation immer weg, aber jetzt kann ich es ja in diesem Kreis mal sagen. Und dann sagte der Brot für die Welt, Abteilungsleiter, Sie machen eine großartige Sozialarbeit, aber warum evangelisieren Sie denn? Merken Sie nicht, Sie reizen die Hindus und dann fliegen Steine und dann gibt es diese Religionskämpfe. Und dann sagt dieser Inder nur, nee, noch nie ist in einem Slum ein Stein auf einen Evangelisten geworfen worden, noch nie. Weil diese Leute in den Slums sind doch die Outcasts, die hinausgeworfen, die haben im Hinduismus doch gar keine Hoffnung. Denen sagt man, du bist gar nicht würdig, in die Nähe dieser Götter zu kommen. Du bist der unterste Abschaum. Und denen müssen wir doch sagen, dass Jesus sich ihrer erbarmt, dass sie Gottes Kinder sind, dass Jesus jeden lieb hat und keinen Unterschied macht. Es wäre ein Verbrechen, wenn wir nur eine Minute zögern, wir uns das Evangelium ihm vorenthalten. Wenn ein Inder sich müde und kasteit und meint, er könnte Gott wohlgefällig werden, müssen wir doch sagen, es ist nicht nötig. Die Gnade gilt dir und du darfst sie greifen. Es ist doch keine Last, das Evangelium, das wir aufbürden. Es ist doch eine Befreiung für Menschen. Glauben Sie wirklich, dass ein Mensch ohne Jesus das Glück erlangen kann, das die Gotteskindschaft bietet? Das ist doch gar nicht möglich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht schweigen, weil es im Heilsplan Gottes drin steht. Alle Völker, das sagt der Paulus, sind Miterben. Das ist durch Offenbarung ihm kund geworden, das Geheimnis, dass ihr es lest, dass die Heiden, Vers 6, Miterben sind und zum Leib gehören, die Nationen und Mitgenossen der Verheißung Christus Jesus des Evangeliums. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand. Alle Nationen gehören dazu und es muss eine Unruhe sein, in einer christlichen Gemeinde, da gibt es noch Völker, die noch nie das Evangelium gehört haben. Es ist ja wunderbar, in den letzten Jahren ist ja so viel geschlossen worden und es gibt Gemeinde Jesu in fast allen Nationen dieser Welt. Das ist ja auch ein Zeichen des nahen Endes. Aber das ist so wichtig, keiner ist ausgeschlossen. Wir sind hineingepflanzt in den Weinstock Israel. Und jetzt sollen wir Israel reizen, auch Israel. Dass sie das erkennt, was im Heilsplan Gottes dran ist. Die Geschichte von dem Gardiner, von dem alten Seemannsoffizier da, der als erster zu den Pescheren ging, das ist da unten bei Feuerland, ganz an der Südspitze von Südamerika. Da hat der Darwin über die gesagt, das sind keine Menschen mehr. Das sind Lebewesen, die keiner Veredelung mehr fähig sind, die Pescheren. Da ist nur ein Monat im Jahr überhaupt das Eis weg. Wie die Leute überhaupt da unten leben, die auf den Pescheren. Und der Gardiner ist da drin, ist umgekommen, natürlich, weil der Nachschub gefehlt hat mit seinem Mann, ganz treuer Mann. Und wie der Darwin, der Charles Darwin, das erlebt hat, hat er gesagt, er will Ehrenmitglied in der Mission werden, was das Evangelium bei diesen Menschen verändert und bewirkt hat. Alle gehören dazu. Und wenn sie noch so ausgestoßen sind, im Kongo, von dem man jetzt so liest, da gibt es diese Zwergleute, diese Pygmäen. Stand jetzt vor kurzem im Fokus, dass überall auf den Märkten im Kongo das Menschenfleisch der Pygmäen angeboten wird zum Essen, weil das Kraft gibt. Das sind diese ärmsten Menschen, von denen viele noch nackt rumlaufen. Und es gibt ganz viele afrikanische Missionare, die sagen, diesen armen Menschen, die nicht lesen und schreiben können, muss man die Liebe Jesu bringen. Wunderbar. Es darf keiner ausgeschlossen bleiben. Alle gehören mit dazu zum Leib Christi. Vorher kann Jesus nicht wiederkommen. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium zu allen Nationen tragen. Sie sind mit einverleibt. Und da sind die Straßenkinder und die Vergessenen und die in den Slums sollen das Evangelium hören. Ohne Evangelium, ohne Mission ist die Gemeindearbeit ein Torso und fehlt das Schönste. Und hoffentlich haben Sie in Ihrer Gemeinde auch die Möglichkeit, immer neue Missionsberichte zu hören. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, Missionsberichte, die um Geld betteln, im Papierkorb zu schmeißen. Ich lese bloß noch, wo was von Jesus geschieht. Und da weiß ich, wo mein Geld investiere. Muss manches auch wirtschaftlich besser gemacht werden. Aber es geht in der Mission nicht um Geldbettelei. Es geht zunächst darum zu hören, was Jesus tut. Und da will ich mein Geld investieren. Da will ich dahinter stehen, auch betend. Es geht nicht um Bau von irgendwelchen Organisationen, Häusern und Stellen und so weiter. Es geht zunächst einmal darum, dass das Evangelium weitergetragen wird. Und das kann das schlichteste Blättlein sein. Da muss gar nicht viel grafisch drin sein. Der Inhalt muss stimmen. Das ist wichtig. Das kann hektografiert sein oder wie das ist, aber ich will wissen, was geschieht da. Wird da das Evangelium verkündet? Natürlich gehört Krankenpflege und Hilfe und Speisung mit dazu, aber darüber Jesus groß machen, ist doch klar. In den Care-Paketen, die wir 1945 aus Amerika bekommen haben, war ein Neues Testament drin. Vergesse ich nie. Die haben gewusst, das gehört mit dazu. Und jetzt spricht er noch zum Schluss, möchte ich auf dieses Christusgeheimnis zu sprechen kommen. Was ist denn das Christusgeheimnis? Manche meinen, das sei ganz geheimnisvoll mit dem Glauben, das sei nur für Eingeweihte verständlich. Nein. Wenn wir von Jesus reden, brennt uns ja das Herz. Jetzt treffen Sie da irgendeinen jungen Mann an der Bushaltestelle und wollen dem was von Jesus sagen. Und der versteht nur Bahnhof. Jesus, Jesus, denkt er, was ist das? Ach, alte Sprüche aus der Bibel und so. Sie kennen doch, wie so Leute denken. Und wenn das Christusgeheimnis durch die Kraft des Heiligen Geistes bei Menschen aufgeschlossen wird, wenn es zur Erleuchtung kommt, sagt der Paulus, kann ja nur der Geist Gottes machen, dass ich Christus einen Herrn nennen kann, dass ich das Geheimnis verstehe. Jesus ist nicht gestorben, der lebt, ist der Sohn des Vaters, der für meine Sünde stirbt. Wenn dieser Schaueffekt da kommt, da kommt einer, trinkt da durch, dann ist das Christusgeheimnis offenbar. Um dieses Wunder geht's. Man kann dieses Christusgeheimnis nicht durch Wissen und durch Denken und durch Philosophie lösen, sondern nur durch Offenbarung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Paulus sagt, darum geht's, ich bin ein Diener und will das Christusgeheimnis kundmachen. Meine Einsicht in das Geheimnis Christi, wir haben jetzt nicht mehr Zeit, das aufzuschlagen, aber in Kolosser 1 hat Paulus das nochmal von Vers 24 ab nochmal genauso gesagt. Das ist ganz interessant, der Gemeinde in Kolosse, bis heute nicht ausgegraben, das ist ein Hügel, ganz nahe bei, da in diesem Tal Pamukkale. Da müssen Sie, die meisten Reisegruppen der Türkei fahren da dran vorüber an Kolosse. Und da schreibt Paulus nochmal an die Kolosser. Auch wie das Geheimnis ist, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, dass Jesus in unserem sündigen Leben Wohnung machen will und wir die Herrlichkeit Jesu in unserem Leben ausstrahlen dürfen. Solche armen Pygmäen, so Slumbewohner, Straßenkinder, plötzlich von Christus erfüllt werden. Das größte Wunder, eine Neugeburt werden. Wie es Jesus und Nikodemus erklärt. Das große Geheimnis. Dieses Wunder geschieht. Wir können nicht die Welt verwandeln. Wir werden keine gerechten sozialen Zustände erreichen. Aber wir können Menschen verwandeln. Durch die Bekehrung und die Neugeburt werden sie Jesusmenschen. Durch was geschieht das? Durch den Dienst am Evangelium. Durch den Dienst am Evangelium. Die Methoden sind gar nicht wichtig. Durch das Wort, das ausgestreut wird, das ausgesät wird und das in die Herzen von Menschen kommt und wo Menschen dann die Herrlichkeit Jesu erkennen. Mir ist nach der mächtigen Kraft, sagt im Vers 7, die Gnade Gottes gegeben worden, weil Jesus wirkt. Und jetzt darf ich Sie einfach dabei behaften, Sie sind Missionsbote, wer Jesus gehört, ist Missionsbote und hat diese mächtige Kraft und soll von Jesus weitersagen und darf Menschen zu Jesus führen. Und Paulus macht das der Gemeinde groß. Und ich freue mich so, dass dieser Abschnitt auch im Epheserbrief drin steht, weil er erst die Herrlichkeit einer Gemeinde ausmacht. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen, dass wir durch so viele Berichte von deinem weltweiten Wirken immer wieder ermutigt wurden und deine Größe gesehen haben. Von Kindertagen an war das für uns immer aktuell und wunderbar. Und jetzt wollen wir selber in dieser Arbeit mithelfen, dass wir das erleben, wie deine Gnade Menschen erleuchtet und verändert und erneuert. Wir bitten dich um Erneuerung unserer Gemeinden. Wir leiden darunter, unter viel Schläfrigkeit und Müdigkeit. Ach, lass es doch auch in unserem Lande wieder geschehen, dass Menschen zum Glauben an dich kommen und gerettet werden. Amen.